Ihr Lieben, das ist das, worum es geht. Nicht um dieses Erlebnis an sich, sondern um das, was der Heilige Geist uns geben möchte. Und es geht heute um Pfingsten und um das, was damals passiert ist und was heute passieren soll. Und deswegen danke, Michael, das ist genau das, worum es geht. Ich werde im Rahmen der Predigt auch meine Geschichte von vor nicht ganz 50 Jahren, aber fast 50 Jahren erzählen. Und ihr Lieben, lasst uns wirklich erwarten, lasst uns unsere Herzen öffnen, dass heute Gott uns begegnen kann. Ob es so spektakulär ist wie bei dir oder ein bisschen weniger spektakulär, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass in uns etwas passiert. Gut, ich möchte heute einen Blick über die biblische Pfingstgeschichte werfen. Und ich beobachte immer mehr, dass in unserer Gesellschaft Pfingsten, was ist das? Ja, wenn man da auf die Straße gehen würde und fragen würde, was Pfingsten ist, ich glaube, die allerwenigsten hätten eine Idee, worum es geht. Wenn es vielleicht noch einer weiß, dass da irgendwas mit dem Heiligen Geist gewesen sein mag, dann wäre das schon ein Wunder. Ich glaube, die allerwenigsten wissen es nicht. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich gehe einfach mit euch heute mal durch. Und was ist vor ungefähr 2000 Jahren passiert? Der Start der Gemeinde. Gemeinde wurde gegründet. Aber wisst ihr, das ist nur ein Teil davon. Wenn das alles wäre, dann wäre das ja schon toll. Ja, dann könnten wir jetzt fast 2000 Jahre Gemeinde feiern. Aber das ist nicht alles. Worum geht es? Es geht darum, was der Heilige Geist gemacht hat. Was er in unseren Herzen oder in den Herzen der Menschen damals bewegt hat. Was sie so sehr verändert hat, dass plötzlich ihr Leben anders war. Es war nicht mehr so wie vorher. Als sie Pfingsten erlebten, hatte sich alles verändert. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch brauchen. Wir brauchen eine Veränderung. Und mein erster Gedanke war, Pfingsten hat nicht mit dem Pfingsttag begonnen. Das hat viel früher begonnen. Und wir schauen mal rein, wann hat es begonnen, nach dem, wie ich es so jetzt wahrgenommen habe. Jesus hat angefangen, seinen Jüngern, mit denen er fast 3 Jahre unterwegs war, angefangen zu sagen, Leute, es gibt eine große Veränderung. Ich bin bald nicht mehr da. Und die haben ihn alle groß angeguckt, hatten so eine Augen und haben gedacht, Jesus, das kannst du nicht machen. Wir erwarten, dass du noch dein Reich hier aufrichtest. Wir wollen noch richtig was erleben mit dir. Und du sagst, du willst weg. Wo willst du hin? Und Jesus sagt ihnen, wenn ich nicht gehe, dann wird etwas Entscheidendes nicht zu euch kommen. Lass uns mal schauen, Johannes 16, 7 bis 8. Jesus sagt, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Stellt euch mal vor, Jesus wäre wie damals so leibhaftig da gewesen. Wir wären mit ihm fast 3 Jahre unterwegs gewesen. Und dann sagt uns dieser abgefahrene Jesus, das ist das Beste, wenn ich gehe. Für euch. Ich hätte auch gesagt, Jesus, was ist los mit dir? Ist irgendwie was passiert? Aber es ist die Wahrheit. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Heilige Geist, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Krass, oder? Ist jetzt nicht so unbedingt das, was man so erwartet hätte, wenn es um den Heiligen Geist geht. Aber von ihrer Sünde, von Gottes Gerechtigkeit und Gericht überzeugen. Also eins können wir schon mal sagen, das Gericht gibt es. Es wird irgendwann kommen, ganz sicher. Aber mir geht's heute um was anderes, es wird keine Gerichtspredigt. Mir geht's darum, was sagt Jesus hier eigentlich? Weil er macht etwas Erstaunliches deutlich. Jesus sagt, wenn ich nicht gehe, dann kann mein Auftrag, zumindest ein Teil seines Auftrags, nicht erfüllt werden. Warum? Jesus als Mensch auf dieser Erde konnte nur an einem einzigen Ort gleichzeitig sein. Wenn er bei seinen Jüngern war, war er bei seinen Jüngern und nicht bei irgendjemand anders. War er am See Genezareth, war er nicht in Jerusalem. Und so schön, wie das damals für die Jünger war, wenn sie mit ihm zusammen waren, für das, dass wir heute hier in Braunschweig, ein paar tausend Kilometer weg von Jerusalem, dass wir heute auch über Pfingsten reden, das ist nur möglich, weil Jesus nicht mehr da war. Weil Jesus gesagt hat, ich muss gehen, damit jemand anders kommt. Und er hat gesagt, ich möchte, dass die Menschen einbezogen sind, seine Jünger. Er wollte sie einbeziehen, um durch sie die Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde in die Welt zu bringen. Nochmal, Vers 8. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und von Gericht überzeugen. Ein kurzer Einschub. Wir haben ja so immer wieder dieses Empfinden, wir sind diejenigen, die müssen evangelisieren. Ja, bin ich auch dafür, sehr. Aber wisst ihr, wie oft tun wir Dinge, die wir gar nicht können? Oder glauben, dass wir Dinge tun müssten, die wir gar nicht können? Wenn du unter Evangelisation verstehst, du musst jemand überzeugen, dann kann ich dir sagen, vergiss es einfach. Tu besser den Job, für den du berufen bist. Weil dein Job ist nicht, irgendjemand zu überzeugen, dass er Jesus Christus annehmen sollte. Was ist unser Job? Unser Job ist, Zeuge zu sein. Der Heilige Geist kann viel besser Menschen überzeugen. Das ist nämlich sein Job und den macht er richtig gut. Also, wenn du unter Evangelisation verstehst, Menschen bekehren, vergiss es einfach, ist nicht unser Job. Wir brauchen niemand bekehren. Wir sollen Zeugnis geben und wir sollen ihnen helfen, wenn sie sich bekehren möchten. Dann dürfen wir ihnen helfen, zu verstehen, was das bedeutet. Deswegen nochmal kurz Johannes 15, ab Vers 26. Doch ich werde euch den Ratgeber schicken, sagt Jesus, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Das heißt, wir dürfen Zeugen sein. Wir dürfen Zeugnis von dem abgeben, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und wenn du was mit Jesus erlebst, kannst du was erzählen. Erlebst du nichts mehr mit Jesus, dann brauchst du den Heiligen Geist. Und zwar dringend. Mehr als je zuvor. Damit er wieder Feuer anmacht im Kessel. Okay? Also lasst uns heute erwarten, dass wenn wir nichts mehr erleben, dass heute sich was verändert, dass wir wieder neu angezündet werden und dass wir erleben, was der Heilige Geist tun möchte. Wie gesagt, ich möchte mit euch durch die Bibel gehen, die Pfingstgeschichte lesen. Also gucken wir mal, wie lief das Ganze ab. Ich fange an in der Apostelgeschichte ganz am Anfang. Vers 3. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Das finde ich richtig cool, weil alle anderen waren ja der festen Überzeugung, er ist tot. Und er hat ihnen bewiesen, ich lebe. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist das, was Michael erzählt hat. Ja, und wenn ihr diesen Begriff mit Heiligen Geist getauft werdet, noch nicht so richtig kennt, biblisch. Absolut biblisch. Wir dürfen mit Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel, also ich habe jetzt ein paar Verse ausgelassen, Vers 9 jetzt, Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Hey, so cool. Jetzt stellt euch mal vor, die Jünger wussten ja, was ihr Job ist. Ja, Jesus hatte sie 3 Jahre vorbereitet, hatte sie trainiert, dass sie sich auf den Weg machen, dass sie die Botschaft zu den Menschen bringen. Jetzt stellt euch vor, Jesus ist weg und die Jünger hätten jetzt gesagt, okay, wir haben gesehen, dass er jetzt im Himmel ist, wir sind jetzt hier auf uns gestellt, los geht's, jetzt wird evangelisiert. Wer geht nach Norden? Wer geht nach Süden? Wer geht nach Osten, nach Westen, ein paar nach Jerusalem und los geht's? Was wäre damit gewesen? Schrott. Das wäre schiefgegangen. Wir würden heute nicht hier sitzen. Und ich bin so dankbar, dass die, was waren? Die waren gehorsam. Dass sie gehorsam waren. Gehorsam ist so ein blödes Wort, ne? Mögen wir alle nicht so gerne, ne? Haben wir so schlechte Erfahrungen mit gehorsam sein müssen gehabt, ne? Gehe ich noch drauf ein, auf das Wort gehorsam. Aber ich bin so dankbar, dass die gehorsam waren. Was sollten sie tun? Warten. Warten ist auch ein blödes Wort. Wer sitzt schon gerne an der Bushaltestelle und wartet? Oder auf dem Zug? Oder wo auch immer? Im Wartezimmer? Keiner hat Bock auf Warten. Aber wisst ihr, genauso wie damals hat Gott zu uns als Gemeinde geredet, dass wir warten sollen. Immer wieder. Und ich werde euch jetzt nochmal erinnern an die Dinge, wo er prophetisch zu uns als Gemeinde geredet hat, dass wir in eine Zeit des Wartens gehen sollen. Und versuche zu erklären, was das bedeutet. Es ist einmal das prophetische Bild, ich glaube, Martha hat es mit dem Flussbett. Da war ein fast ausgetrocknetes Flussbett, ein Rinnsal von Wasser war noch zu sehen, kleine Kinder spielten in dem trockenen Flussbett, die Eltern und die Erwachsenen saßen auf ihren Campingstühlen, die Sonne schien schön, alles wunderbar, sah grundsätzlich nett aus, aber wisst ihr, was die alle nicht wussten? Martha konnte den Flusslauf hoch sehen. Und da war eine Welle, die sich aufbraute. Und erst dachte sie, wenn die Welle da runterrauscht. Aber dann spürte sie sofort, das ist nichts Gefährliches. Diese Welle soll niemand umbringen. Sondern diese Welle, das ist das, was Gott tun möchte. Was er mit seiner Welle des Heiligen Geistes über uns kommen möchte. Bloß, wir müssen vorbereitet sein. Wenn das Ding uns einfach so überrascht, dann könnte es turbulent für den einen oder anderen werden. Und der Heilige Geist sagte uns, wartet, erwartet, was dort kommt. Und ich habe in den letzten Tagen dieses Bild noch mal ein bisschen in anderer Art und Weise wahrgenommen, wie ein Wellenreiter. Ein Wellenreiter vor der Küste Floridas oder wo auch immer, keine Ahnung. Ja, wo die Monsterwellen sind. Nicht die bösen Monsterwellen, sondern die Welle, wo ein Wellenreiter sein ganzes Leben drauf wartet. Eine, so eine Welle. Wisst ihr, wo der wartet? Der wartet im Liegestuhl. Hallo, seid ihr wach? Natürlich wartet er nicht im Liegestuhl. Da kann er lange warten. Dann ist er nicht dabei, wenn die kommt. Wartet er mit so ein bisschen Wasser um die Füße, ja, so ein bisschen nett, plätschern. Auch nicht. Dann ist er immer noch nicht da, wo die Welle ist, wenn er reiten will. Der wartet im Wasser. Und er hat manche Welle, wo er das Empfinden hat. Das ist jetzt die Welle. Und er versucht mitzureiten und naja, war ein Rohrkrepierer. War es nicht. Aber er ist nicht enttäuscht, vielleicht auch. Aber wisst ihr, was er macht? Er wartet auf die nächste Welle. Und das ist das, wo ich uns zu ermutigen möchte. Dass wir nicht uns in den Liegestuhl setzen. Also dürfen wir auch, ja, im Urlaub mache ich das auch. Oder abends auf der Terrasse. Aber dass wir eine wartende, erwartende, eine aktive, wartende Haltung haben. Und das wünsche ich mir. Was kam noch? Das nächste Bild war, das hat Elisabeth, glaube ich, gehabt, das Bild von einem Kokon. Wo Gott uns sagt, es ist eine Zeit, wo eine Umwandlung passiert. Eine Zeit, wo er Neues tun möchte. Aber diese Zeit kann nicht übersprungen werden. Du kannst nicht von einer Raupe, plupp, bist ein Schmetterling. Das funktioniert nicht. Sondern es ist eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Veränderung, eine Zeit, wo die Raupe sterben muss, um etwas Neues werden zu können. Und auch da glaube ich, dass Gott wirklich zu uns redet. Ich möchte, dass ihr eure Herzen bereitet, damit ihr das Neue, was kommt, erlebt. Dass ihr nicht einfach so weitergeht. Was haben wir noch für Bilder gehabt? Wir haben noch einige mehr gehabt, gehen alle in die gleiche Richtung, aber ich nehme ein paar jetzt raus. Dann hat Martha noch ein Bild gehabt von einem Korbflechter. Und die Weidenzweige, die wurden von Gott zusammengeflochten und Gott sagte, ich möchte euch zusammenflechten. Und Martha hatte so das Empfinden, naja, also das ist jetzt ein bisschen eng, ne? Also wenn ich jetzt mit denen da in der Gemeinde alle so eng zusammengeflochten werden muss, das fühlt sich nicht so doll an, ne? Aber als Jesus dann zu ihr sagte, ich lasse mich mit euch einflechten, ich bin in der Mitte, fühlte es sich für Martha sehr viel besser an. Und sie sagt, ja, das will ich. Aber trotzdem, glaubt mir, das wird schon ein bisschen eng werden. Und das bedeutet auch, dass wir gebogen werden. Das ist, du kannst dich nicht mehr so frei bewegen, wie so eine Weide sich im Wind so regelt und macht und tut. Ne? Dieses Bild beinhaltet, wir müssen zusammenkommen. Dieses Bild beinhaltet, er möchte uns zu etwas Besonderem zusammenflechten, weil dieser Korb hatte einen Zweck. Der Zweck war, dass Neues dort hineingetan werden kann. Da waren kleine Küken drin, wenn ich mich recht erinnere. Wie ist das? Wollen wir warten? Aktiv warten, nicht passiv. Wollen wir warten darauf, was der Heilige Geist in unserer Mitte tun möchte? Wenn wir wissen, worauf wir warten dürfen, ich glaube, dann lohnt es sich. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns mit einer neuen Intensität seiner Ausgießung, mit neuem Leben, mit neuer Kraft, mit all dem begegnen. Aber das wird er nur tun, wenn wir das erwarten. Wenn wir es nicht erwarten, wenn uns das egal ist, dann wird er es nicht tun, glaubt's mir. Warum sollte er es tun? Er möchte, dass wir unsere Herzen bereiten für ihn. Und so mag ich uns heute herausfordern, dass wir wirklich warten auf das, was der Heilige Geist tun möchte. Und dieses Warten ist halt nicht einfach nur rumdödeln, sondern das ist wirklich wie der Wellenreiter. Ich finde das Bild so cool. Ja, der Wellenreiter, der wartet aber aktiv. Der ist höchst gespannt. Ja, und der beobachtet, was um ihn herum passiert. Er wartet, bis die Welle, braut sie sich auf. Kommt sie oder kommt sie nicht? Der ist richtig dabei. Das Einzige, was mir bei dem Wellenreiter fehlt, der steht alleine. Wir wollen es gemeinsam machen. Deswegen auch die Ergänzung durch die anderen Bilder. Johannes 15. Wir gehen mal kurz auf den Gehorsam nochmal ein, weil manche von uns haben ja ein Problem mit Gehorsam. Wenn ihr mir gehorcht, sagt Jesus, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch, dass damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wollen wir diesen Gehorsam leben? Also ich finde das cool. Wenn das Leben im Gehorsam mich mit Freude erfüllt und Jesus mich seinen Freund nennt und nicht mehr seinen Diener, das ist ja wohl der Knaller, oder? Wollen wir dann nicht diesen Gehorsam leben und gucken, was müssen wir in unserem Leben verändern? Wisst ihr, ich garantiere euch eins, wenn ihr in dieses aktive Warten einsteigen wollt, ihr könnt nicht so weiterleben wie bisher. Ist das angekommen? Weil wenn wir so weiterleben wie bisher, verändert sich ja nichts, ne? Bleibt ja alles gleich. Also wir müssen schon irgendwas verändern. Ich weiß nicht, was du verändern musst. Keine Ahnung. Ich weiß vielleicht, was ich verändern muss. Und der Heilige Geist möchte uns sagen, was jeder Einzelne verändern muss. Aber eins weiß ich schon mal. Ich glaube, wir müssen mehr Zeit miteinander verbringen. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Erinnert ihr euch an letzten Sonntag? Die, die da waren, an diesem Punkt bestimmt. Letzten Sonntag war Gideon hier, ein Inder. Er hat uns erzählt von seiner Lebensgeschichte, von dem Dienst, den sie tun, und hat uns mit einem Punkt sehr herausgefordert. Er hat uns ein leeres Blatt gezeigt und hat gesagt, bist du bereit, dieses leere Blatt zu unterschreiben und damit auszudrücken, Jesus, was auch immer du tun möchtest, du hast meine blanke Unterschrift. Ich will ganz ehrlich sein, als ich das gehört habe, hat sich das für mich nicht nur cool angefühlt. Ich habe gedacht, okay, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich will ganz ehrlich sein. War nicht nur, dass ich mich begeistert gefreut habe, leerer Zettel, her damit, ich will unterschreiben. Ich habe so gedacht, und was ist, wenn... Was habe ich gemerkt? Ich habe gemerkt, ich vertraue meinem Jesus noch nicht zu 100%. Da sind noch Dinge, wo ich unsicher bin, ob er es wirklich gut mit mir meint. Und als mir das so bewusst wurde, habe ich gedacht, doch, dieser Jesus, mit dem bin ich über 40 Jahre unterwegs. Der hat mich nie enttäuscht. Der hat mich nie hängen lassen. Warum sollte ich ihm nicht vertrauen? Welchen Grund gibt's, ihm nicht ein Blanko zu geben? Überprüf das mal in deinem Herzen. Ich glaube, auch dir hält Jesus diesen weißen Zettel hin und bittet dich. Gibst du mir ein Blanko? Ich habe nur Gutes für dich. Nicht, dass das easy peasy ist. Das ist auch herausfordernd. Aber er wird nur das Beste für uns auf den Weg bringen. Aber es wird dich herausfordern. Und so möchte ich dich heute wieder ermutigen und bitten. Denk drüber nach, wenn du diesen Zettel noch nicht festgemacht hast, den Blanko für Jesus. Denk drüber nach, ob es der Zeitpunkt ist, dass du es machst. Jeder ganz konkret. Jeder muss sich überlegen, was muss verändert werden, damit das passieren kann, was Jesus uns ankündigt. Er will uns etwas Neues schenken. Er will uns eine Ausgießung seines Heiligen Geistes geben, wie wir es noch nie erlebt haben. Aber es muss dafür unser Herz vorbereitet sein. Ich gehe weiter in der Geschichte. Die Jünger sollten ja auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten. Und wofür brauchten sie die eigentlich? Einer der Aspekte war, sie wussten, Jesus wird nicht mehr da sein. Und Jesus war ihr bester Freund. Und sie wollten nicht ohne ihren Jesus leben, das wusste Jesus. Und so hat er sich gedacht, okay, wenn ich persönlich schon weg bin, dann gebe ich ihnen eine andere Möglichkeit, dass sie mit mir enger verbunden sein können als jemals zuvor. Und das ist ein riesen Unterschied. Wisst ihr, wir wollen immer, dass die Person Jesus neben uns ist. Wir haben das Vorrecht, dass Jesus in uns sein kann. Ist das nicht abgefahren? Auch wenn wir ihn vielleicht noch nie gesehen haben. Aber er ist in uns, wenn wir ihn eingeladen haben. Und so möchte ich uns ermutigen, das ist hammermäßig. Sie haben ihren Freund Jesus neu in sich erleben dürfen. Was noch? Kraft zum Dienst. Wir haben das von Michael auch schon gehört. Es hat sich etwas in ihm verändert. Lass uns mal gucken. Apostelgeschichte 1, 6 bis 11. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du jetzt Israel befreien und unser Königreich wiederherstellen? Abgefahren, oder? Nach 3 Jahren hängen die immer noch diesem irdischen Königreich hinterher. Das war ihre Vorstellung. Das musste der Erlöser mit sich bringen. Und Jesus ist nicht böse. Ist das nicht cool? Was haben wir manchmal für blödsinnige Ideen, wie das Reich Gottes aussieht? Und Jesus schmunzelt und sagt, naja, das kriegen wir auch noch hin. Wir gucken da mal, ne? Auch bei denen. Und dann sagt er, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Also, ja, es kommt irgendwann, natürlich. Aber es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, ja, bis an die Enden der Erde und bis nach Braunschweig. Nicht lange danach, nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich 2 weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Die sind cool, oder? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Habt ihr das schon mal gehört? Der Herr kommt wieder. Wisst ihr, wo er wiederkommt? In Braunschweig. Nee! Blödsinn! Wisst ihr, wo er wiederkommt? Rainer weiß es, das weiß ich. Auf dem Ölberg. Wo war das? Auf dem Ölberg. Also, wo kommt er wieder? In dem komischen Jerusalem auf dem Ölberg, wo die ganze Welt der Meinung ist, das muss weg. Dort kommt Jesus Christus wieder. Nirgendwo anders. Der wird nicht in Amerika wiederkommen. Nicht in Deutschland. Sondern in Israel. Hat er verheißen. Und eins kann ich euch versprechen, der hält, was er verspricht. Hat er schon immer gemacht. Also, kurzer Exkurs war das, konnte ich nicht lassen. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und von mir berichten. Das ist das, worum es eigentlich geht. Auch heute dürfen wir das erleben. Wir dürfen seine Kraft empfangen. Auch heute noch. Jetzt gucken wir mal an, wie sah das denn beim ersten Mal aus. Hey, das ist cool. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Cool, oder? Ich habe das leider noch nie erlebt, so mit Feuerzungen und so weiter. In anderen Sprachen, ja. Also für alle die, die noch nicht die Zungengabe haben, hey, ist völlig biblisch, könnte entspannt sein, ist ein bisschen verrückt, aber alles gut. Und macht Spaß. Streckt euch danach aus. Auch heute dürfen wir erleben, was damals passiert ist. Lasst uns doch erwarten. Lasst uns erwarten, dass das auch heute noch passiert. Was war jetzt bei einzelnen Personen die ganz konkrete Folge. Und hier kommt mein Liebling, Petrus. Petrus. Dieser Petrus, der anderthalb Monate vorher ungefähr aus Angst um sein Leben vor einer einfachen Dienerin dreimal Jesus verleugnet hat. Dieser Petrus, was macht er jetzt? Der steht mitten in Jerusalem und weißt du, was der tut? Der sagt allen, den Pharisäern, den Juden, den wer auch immer anwesend war, Leute, ihr müsst umkehren. Krass, oder? Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unseren Gott, berufen wurden. Und Petrus predigte noch lange weiter. Also könnte heute etwas länger werden. Lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf. Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Hat sich nichts verändert, ihr Lieben. Hat sich nichts verändert. Ist auch heute noch so. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Der letzte Vers, der ist auch nochmal der Knaller. Was war die Folge? Die Folge war, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Und ich glaube, das ist das, was passieren muss. Dass wir da ganz neu ein Miteinander entdecken in dieser Gemeinde unter uns Christen. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns ganz neu beschenken möchte mit dem, was dort damals vor 2000 Jahren passiert ist und was auch heute in unserer Gemeinde so wichtig ist. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Wisst ihr, wir müssen schon was verändern. Wir können nicht so weiterleben. Aber es lohnt sich. Wisst ihr, mich fasziniert diese Geschichte schon seit über 40 Jahren. Ich weiß gar nicht genau, ja, 40 Jahre. Wir waren in einer Kleingruppe zusammen, in der Methodistengemeinde in Clausthal-Zellerfeld. Und in dieser Kleingruppe, meine Alpha-Kurs-Leute haben das alles schon mal gehört, ihr müsst jetzt einfach nochmal zuhören. In dieser kleinen Gruppe haben wir die Apostelgeschichte gelesen, das, was ich euch vorgelesen habe. Und wir haben gedacht, was ist los hier? Warum passiert bei uns das nicht? Hat Gott sich verändert? Wir kamen einmütig zu dem Schluss, Gott hat sich nicht verändert. Also, wer muss sich verändern? War ganz simpel, wir. Dann haben wir gesagt, Gott, wir wollen wissen, wie kommen wir ran? Wenn du dich nicht verändert hast, dann muss doch das heute noch möglich sein. Und so haben wir gebetet und haben gesagt, Gott, hilf uns. Wir hatten damals noch keine Ahnung, dass es Pfingstler gibt. Ja, wir kannten die Methodisten und die Evangelischen und die Katholischen und das war's. Und dann haben wir gehört, in Hamburg gibt's eine Gemeinde, so eine evangelische, der Pastor Arne Kopfermann, nee, nicht Arne, sondern sein Vater, Wolfram Kopfermann, bei dem geht was ab. Wir haben uns ins Auto gesetzt und sind nach Hamburg gefahren und wollten wissen, was bei dem abgeht. Und da ging wirklich was ab. Da war Leben zu spüren, wo wir gedacht haben, ja, das ist genau das in die Richtung, wo wir das haben wollen. Wir sehnen uns danach. Aber irgendwie sind wir da nicht weitergekommen. Dann ist ein Ehepaar von uns aus unserer Gruppe in die Schweiz gefahren, sind in einer Pfingstgemeinde gelandet, im Urlaub im Gottesdienst. Lohnt sich auch mal im Urlaub in den Gottesdienst zu gehen, in die richtige Kirche. Und da hat man ihnen erklärt, wie das mit dem Heiligen Geist geht. Hat man ihnen die Hände aufgelegt. Und als sie an dem nächsten Hausgruppenabend wiederkamen: Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie es geht. Wollt ihr es auch haben? Ja, wie denn? Ja, wir legen euch die Hände auf und dann habt ihr es. Oh, okay. Ja, was haben wir wohl gemacht, ne? Wir haben uns die Hände auflegen lassen, haben geglaubt, was das Wort Gottes sagt. Und wisst ihr, was passiert ist? Es fühlte sich nach nichts an. Michael, ich habe nicht so ein tolles Erlebnis wie du. Es fühlte sich nach nichts an. Und ich dachte, naja, okay. War jetzt irgendwie nicht der Burner, ne? Und dann hatten wir das auch so mit dem Zungenreden, ne? Und das haben wir dann auch angefangen. Und das ist Kindergebrabbel, das war auch nicht besonders cool, ne? Und als ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, ob das wohl von Gott war. Aber ich habe mir gedacht, ich lese nochmal in meiner Bibel. Und dann habe ich gefunden, das ist von Gott, ja. Und damit wusste ich, der Heilige Geist hat mich erfüllt. Und dann habe ich es gemerkt. Nicht in dem Moment, aber in der Folge. Heute sage ich, für alle die, die ein bisschen was mit Motoren zu tun haben, es gibt Motoren, die sind halt so einfache Motoren, und dann gibt es Motoren mit Turbolader. Und wenn so ein Turbolader auf einen ganz normalen, einfachen Motor draufkommt, und wenn der in Aktion tritt, wisst ihr, was der macht? Der macht Druck. Aber guten Druck. Und dann wird die Leistung plötzlich enorm gesteigert. Und das ist das, was ich erlebt habe. Ich hatte plötzlich die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich erlebte, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Und das ist das, was mich heute noch treibt. Ich stehe nicht hier, weil ich so ein toller Joe bin. Könnt ihr knicken, den Joe. Aber wisst ihr, warum ich hier bin? Weil der Heilige Geist mich immer wieder treibt. Aber im Positiven. Ja, er schenkt mir Freude. Er schenkt mir Frieden. Er schenkt mir Kraft. Immer wieder, wenn ich ihn bitte, wenn ich ihn um Erfüllung bitte, macht er das, dass er mich erfüllt und mir die neue Kraft gibt für den Müll meines Lebens. Dass ich irgendwie da durchkomme. Und wisst ihr, nach fast 40 Jahren kann ich sagen, nach meiner Bekehrung das Beste. Hätte ich die Taufe im Heiligen Geist nicht erlebt, ich würde heute nicht hier sein. Glaubt's mir. Und ich will sie immer wieder erneuern. Wenn du heute hier bist, hast diesen Jesus vielleicht noch nie kennengelernt und denkst, wovon redet der Typ da vorne? Es lohnt sich. Es lohnt sich. Jesus Christus ist gestorben, damit du frei von deinen Sünden wirst. Heute hast du die Möglichkeit, das festzumachen. Bitte, mach das nicht irgendwann anders. Mach es heute. Entscheide dich heute für Jesus Christus. Und wenn du heute hier bist und hast vielleicht Jesus schon wann auch immer angenommen, spielt gar keine Rolle. Aber du fragst dich immer, wenn die da von der Taufe im Heiligen Geist reden, was ist das? Ich habe das noch nicht erlebt. Weißt du, dass das heute die Gelegenheit ist, dass du es erlebst? Dass du heute die Erfüllung im Heiligen Geist erleben darfst? Und wenn du hier bist und sagst, jo, das habe ich schon wann auch immer erlebt, aber irgendwie ist mein Leben müde geworden. Ich bin so kraftlos. Weißt du, was der Heilige Geist heute machen möchte? Nicht deine Umstände verändern. Weißt du, was er machen möchte? Unser Herz neu mit der Liebe des Vaters, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Und heute ist die Gelegenheit dafür. Und damit ihr nicht denkt, das ist jetzt unbiblisch, lesen wir weiter. Aber bevor ich weiterlese, sehe ich, habe ich hier noch was, und das ist wichtig vorweg. Nochmal zu Petrus zurück. Dieser Petrus, der von Angst zerrissen war. Dieser Petrus, der dreimal seinen allerbesten Freund verleugnet hat, weil er Angst um sein Leben hatte. Dieser Petrus wurde zu dem feurigen Helden, Prediger Gottes. Wodurch? Durch die Taufe im Heiligen Geist. Wovor haben wir nicht alle Angst? Vor kleinen Viren, vor Krieg, vor Klimakatastrophen, vor Wirtschaftskrisen, vor Krankheit und vor den Menschen, die anders denken. Und ich habe mit Sicherheit nicht alles aufgezählt, wovor wir alles Angst haben. Ich habe das Empfinden, unsere Welt ist durchdrungen von Angst. Und wisst ihr, was bei Angst passiert? Unser Denken wird abgeschaltet. Und plötzlich sind wir nur noch emotional angstgesteuert. Und wir tun Dinge, die wir besser nicht tun. Und ich bin so begeistert, dass wir diese geniale Geschichte von diesem Petrus haben, der so wirklich angstgesteuert unterwegs war und der plötzlich erlebt hat, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist ihn mit Kraft, mit Mut und mit Zuversicht erfüllt. Wisst ihr, diese Angst ist eine Sache, die in unserer Welt und vielleicht auch in deinem Leben ist. Aber wenn dann noch Verfolgung on top kommt, wie soll denn das erst werden? Was soll denn daraus werden? Jesus hat immer gesagt, dass wir als seine Kinder damit rechnen müssen, dass Verfolgung Teil unseres Christenlebens ist. Er hat das nie verheimlicht. Dass wir hier in unserem Deutschland so ungeschoren davongekommen sind, da können wir dem Herrn sehr dankbar sein, hat aber auch zur Konsequenz, dass wir gar nicht mehr wissen, was das bedeutet. Wisst ihr, die ersten Christen wurden herausgefordert an genau dem Punkt. Lass uns lesen. Apostelgeschichte 4. Sie haben einen Mann, der gelähmt war, vor dem Tempel geheilt, Petrus und Johannes. Und dann werden sie vor den Hohen Rat gezerrt. Und dann versucht man ihnen Angst zu machen. Was sollen wir mit diesen Männern machen, fragen sie einander, die im Hohen Rat. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen das. Cool, oder? Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Also es gab damals schon Leute, die keine Wunder mochten. Das muss man sich vorstellen. Wie irre ist das? Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weitergeben. Also ganz ehrlich, die Pharisäer hätten begeistert sein müssen, hätten sagen müssen, hey, da passieren Wunder, kommt, das müssen die der ganzen Welt erzählen. Aber nee, sie wollten das nicht. Heute gibt's genau das Gleiche. Wir werden ihnen verbieten, weiter im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen je, wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk hervorzubeschwören. Menschenangst der Pharisäer. Das war der einzige Grund, weswegen sie nicht mehr gemacht haben. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen ist. Ist das nicht Hammer? Alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt war. Und dieser Petrus, was für ein Mut plötzlich. Was für eine Courage. Steht nicht mehr vor einer Dienerin, sondern vor den Hohepriestern, vor dem gesamten Rat. Und sagt ihnen, nein, werde ich nicht tun. Sondern ich werde meinen Jesus bezeugen und werde nicht aufhören damit. Sind auch wir bereit, weil unser Herz für Jesus brennt, mal aufzustehen, wenn es darum geht, für Jesus einzustehen? Ich lese weiter, Apostelgeschichte 4, 29. Nun höre ihr Drohungen, Herr, und gib deinen Dienern Mut. Nachdem sie freigelassen wurden, kommen sie zusammen als Gemeinde und sie beten. Nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Weißt du, was ich dort geschrieben hätte und gesagt hätte? Nun höre, Herr, ihre Drohungen. Vernichte sie! Ja, was beten wir immer? Wie oft beten wir sowas? Und was machen die? Gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude. Da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Sollte es aushalten, ne? Ja, das können wir. Das passt schon. Indem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das hatten wir doch eben gerade, oder? Das war ein anderer Tag. Paar Wochen später, ich weiß nicht wie lang. Auch sie mussten wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wenn du glaubst, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist reicht aus, darf ich dir was sagen? Weit gefehlt. Brauchen wir immer und immer und immer und immer wieder. Nur dann kommen wir durch. Nur dann haben wir die Kraft. Nur dann erleben wir, wie der Heilige Geist an unserer Seite uns erfüllt mit neuer Freude, mit neuer Leidenschaft, mit neuer Liebe, mit neuer Kraft, mit allem, was wir brauchen. Immer und immer wieder. Also ich brauche das jeden Tag. Und ich merke ganz genau, wenn ich mich nicht danach ausstrecke, wird kein guter Tag. Und deswegen, ich möchte uns Mut machen. Wir brauchen das so sehr. Wir brauchen so sehr die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und eigentlich dürfte es heute keinen geben, der sagt, ich brauche das heute nicht. Ich wurde ja gerade erst erfüllt. Ja und? Brauchst du wieder neu? Kann gar nicht genug sein. Und wozu? Ein letzter Bibelvers. Wozu? Nicht für uns selbst, sondern um die gute Werke zu tun, die Christus zuvor bereitet hat. Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich bin am Ende. Christine hat in den letzten Tagen gesagt, als wir darüber gesprochen haben, nur in dem Maß, wie du dich Gott hingibst, wirst du die himmlischen Dinge von Gott erhalten können. Wenn du möchtest, dass himmlische Dinge in deinem Leben passieren, dann wirst du dich Gott hingeben müssen. Beide. Es geht nicht zu sagen, ich will so leben, wie ich will. Ich will so bleiben, wie ich will. Wer bin? Ja, so ist es, glaube ich, diese blöde Werbung. Ich will so bleiben, wie ich bin. Nein, ich nicht. Ich möchte, dass der Heilige Geist mich verändert. Ich möchte mich Gott hingeben. Ich möchte, dass er mein Leben neu erfüllt. Ich schließe oder fasse nochmal zusammen. Denk bitte drüber nach, ob auch du das weiße Blatt für Jesus unterschreiben möchtest. Und wenn du das bisher noch nicht getan hast, manchmal ist es hilfreich, es einfach mal praktisch zu tun. Das Zweite. Bist du bereit, möchtest du, dass Jesus alles tun darf? Dann kann ich dir nur eins sagen, dann musst du um Mut beten, wie die Christen damals auch. Und wenn du dazu bereit bist, dann kann ich dir jetzt schon sagen, brauchst du andere Christen an deiner Seite. So wie damals auch. Sie haben das nicht alleine hingekriegt. Und wenn wir das alles haben wollen, dann müssen wir aktiv warten. Das fällt nicht einfach so in dem Trubel unseres Alltags vom Himmel, sondern wir müssen warten darauf. Wir müssen aktiv warten. Wir müssen es ersehnen. Wir möchten unsere Herzen öffnen. Heiliger Geist, erfüll uns neu, damit wir die Kraft und den Mut bekommen, auf deinen Wegen zu gehen. Amen.